Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts und heute zu einer ganz speziellen Folge, auf die ich mich schon eine ganze Weile freue, denn mein heutiger Gast ist eine der bekanntesten Gesichter der deutschen Dartszene und es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen in Deutschland, die so viel Erfahrung im Dartbereich haben wie er. Die meisten von euch werden ihn kennen, heute bei mir, Yannis Selahoglu. Hi.
Ich grüße dich, mein Freund.
Ja, ich habe im Vorfeld mit vielen Kollegen gesprochen und habe da ab und an schon mal durchblicken lassen, dass wir auch Kontakt haben und da vielleicht eine Folge entsteht. Und alle waren dann schon so aufgeregt und haben mir gesagt, Mensch, da musst du unbedingt das fragen und jenes.
Ja, kein Problem.
Viele kennen dich ja auch aus deinem Dartshop in Berlin, wo du immer mit Rat und Tat auch zur Seite stehst und vielen ja ihre Pfeile letztendlich schon an Mann gebracht hast.
Ja.
Vielleicht lass uns mal anfangen, was mich persönlich auch sehr interessiert. Die meisten werden dich auch kennen als Manager von Martin Schindler natürlich. Du hast aber auch selber auf höchstem Niveau Dart gespielt, unter anderem auch bei der PDC aktiv, beim World Cup of Darts. Wenn du jetzt vergleichst, einerseits Spieler- und andererseits Managerposition, was erlebst du in den ganzen Jahren intensiver?
Also intensiver definitiv das Betreuen von Martin. Wer ja mehrere Interviews von mir gesehen oder gehört hat, weiß ganz genau, dass ich mit diesem Manager-Begriff nicht mich anfreunden kann, weil Martin ist jetzt für mich kein Kommerz gewesen oder beziehungsweise als wir begonnen haben, war das jetzt nicht aus der kommerziellen Sicht heraus, sondern eher aus der sportlichen Sicht, dass ich ihm die Chance geben wollte, wirklich vorne mit anzugreifen, weil er definitiv ist, nicht nur vom menschlichen, aber auch vom spielerischen definitiv verdient hatte.
Es gibt ja auch dieses schöne Bild von euch, was du, glaube ich, auch bei Social Media und so drin hast, wo er noch ganz, ganz jung aussieht. Also da sieht man ja auch, wie weit der Weg bei euch beiden schon führt zusammen. Nur ist so, ich habe dich auch ein, zwei Mal schon, weil ich ja auch aus Brandenburg komme, also die Turniere nicht weit entfernt sind,
Ja.
Mal so am Rande bei Turnieren erlebt. Und du kommst dann da so hin und spielst aktiv ja nicht mehr so viel, aber spielst dann trotzdem deinen 80er-Schnitt meistens. Wie ist denn das so bei dir momentan selbst vom Dartspielen her? Spielst du noch jede Woche ab und an oder wie sieht's da aus?
Also tatsächlich Turniere wirklich ganz selten. Das letzte Turnier, wo ich teilgenommen habe, da hatten wir uns getroffen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Ort.
In der Motschenhöhle, glaube ich, war das.
Genau, das war dort. Und da hatte ich auch die Gruppe gespielt und dann ging es mir halt zu lang und ja, also es macht schon Spaß, da zu spielen und ich spiele halt ja nicht so oft, aber tatsächlich muss ich sagen, auch wenn ich nicht so oft mehr spiele, beziehungsweise sehr aktiv bin, ist das Dartspielen tatsächlich besser geworden, was natürlich damit zusammenhängt, dass es definitiv ein Mentalsport ist. Ja? Also wenn man jetzt keine großen Erwartungen hat, ja, spielt man befreiter. Und hinzu muss natürlich auch kommen, dass du Know-how entwickelst, das dich natürlich aber auch hilft, ne? Also, und wie es jetzt bei mir jetzt auch tatsächlich passiert ist und gelungen ist, kann ich dir auch jetzt eigentlich so nicht verraten, Friedrich. Ich glaube, da gibt es jetzt keine Formel für. Ich habe sehr viel analysiert, sehr gut reflektiert, denke ich, ja, und habe auch so eine sehr gelassene Ansicht aus dem Aspekt heraus, dass ich Sachen anders bewertet habe, denke ich, als viele andere. Einen Teil davon habe ich versucht, auch Martin weiterzugeben, was er definitiv auch angewandt hat. Zu Beginn seiner Karriere, ab einem gewissen Punkt hat er sich natürlich auch selber entwickelt, ja. Aber wenn ich ein Beispiel bringen darf, ja, ist das beste Beispiel, denke ich, dass man eine Niederlage nicht immer sehr hart bewerten darf, sondern auch rückblickend immer einen positiven Aspekt auf diese Sache richten sollte. Und es ist halt, ja, das ist eine Niederlage, die ja manchmal mehr bringt als ein schlechter Sieg oder kein qualitativ guter Sieg, ne?
Würdest du sagen, dass dieses Verarbeiten von Spielen und auch sein eigenes Reflektieren, wenn man jetzt beispielsweise auch als Amateurspieler ein Turnier spielt und dann kommt man nach Hause und guckt nochmal seine Spiele an und so, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, also auch dann quasi, ja, wie das Turnier lief, irgendwie für sich was Positives rauszuziehen von der Entwicklung?
Auf jeden Fall ist es das. Und jetzt ist es nun so, dass ich sage jetzt mal im Osten Deutschland Darts, Zieldarts insbesondere, und das ist sehr erfreulich, sehr stark entwickelt hat, was mich überaus freut. Und ich sehe es ja wirklich tagtäglich auch von Besuchen aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Meck-Pommern und so weiter und so fort. Sehr viele Brandenburger natürlich. Dass die Spieler das sehr ernst nehmen, ja, und auch eine gesunde Einstellung zum Dartsport haben. Und da wären wir jetzt bei dem Part, worauf ich mich letztlich konzentrieren werde in der nahen Zukunft, dass ich auch Vereinen und nicht nur Vereinen, sondern auch Einzelspielern die Möglichkeit geben möchte, in Kombination mit meinem Freund Oliver Kaiser, den ich nicht nur als Menschen schätze, sondern aber als Fachmann auch, als Darttrainer definitiv, dass wir halt dort der Community, Verein, Dartspieler wirklich etwas geben möchten, damit sie Darts besser kennenlernen, als ich es damals tatsächlich in meiner Zeit kennengelernt habe, ja, wo ich in einer Mannschaft quasi, also ich spiele immer noch in derselben, ja, aber also die Ratschläge, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, Friedrich, sind witzig. Also witzig, die Leute wussten es jetzt auch nicht besser, was jetzt auch gar nicht verkehrt ist, ja. Sie wollten ja auch helfen, aber tatsächlich, ja, hat man das Ziel komplett verfehlt. Und deswegen sage ich immer, ja, ich habe irgendwie auch, ja, keine Ahnung, Glück gehabt, dass ich mich in diese Richtung selber entwickelt habe und mit vielen Rückschlägen aber auch, ne?
Mit Oliver haben wir ja auch schon eine Folge hier online. Falls ihr jetzt neu reinhört oder die letzten Folgen dazugekommen seid, hört da gerne auch mal rein. Ich glaube, dass dieses Angebot sehr, sehr gut genutzt werden wird, wenn ihr da zusammen was startet. Kannst du da schon so einen Einblick geben? Ich weiß, dass ja viele Vereine auch zuhören und auch viele, die das koordinieren bei Ihnen im Verein, wie man dann mit euch in Kontakt treten kann und wie das dann etwa aussehen wird.
Ja, also da sind wir jetzt gerade da, dabei, dieses Konstrukt aufzubauen mit Olli in Sachen Planung. Man muss ja dazu natürlich auch sagen, dass wir es in einer Kombination machen möchten, dass man von beiden die hilfreichen Informationen bekommen kann. Und die Zeit ist halt immer das Problem, ja. Aber mit einer guten Taktung, mit einer guten Planung werden wir das definitiv auch rasch hinbekommen. Jetzt vielleicht nicht jeden abzuholen und jeden zu helfen. Ja, wir müssen uns Stück für Stück daran hocharbeiten, ja, und werden unser Bestes natürlich auch geben, dass wir ja der Community, den Dartsport-Liebhabern wirklich auch hilfreiche Informationen, Trainingsvarianten, Trainingsspiele, Denkweisen, Mentaltechniken, ja, Tipps mitzugeben, damit sie wirklich Freude am Dartspielen haben. Ja, da geht es quasi nicht nur immer um zu siegen, weil auch die beste Mannschaft, ja, wird irgendwann mal eine Niederlage einfahren und daran soll sich jetzt keiner messen, sondern wirklich stetig besser zu werden. Ne? Und wir haben jetzt, also Olli hat jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet unter dartblog.de/dart-workshop könnte man schon eine Anfrage stellen, aber wir haben es jetzt noch nicht publik gemacht, ja, weil wir quasi die ganzen Feinheiten austüfteln gerade. Ne? Aber es wird auf jeden Fall interessant für die, die sich dafür entscheiden. Und wir machen das ja auch, weil wir es zu einem natürlich sehr, sehr viel Spaß haben, aber wir wollen natürlich auch den Dartspielern wirklich richtige Denkweisen und Sichtweisen auch geben. Ne?
Sehr cool. Ich packe auf jeden Fall in die Beschreibung auch nochmal für euch als Zuhörer die Links rein, einmal von deinem Instagram und auch von Ollis nochmal. Wenn er da bei beiden reinfolgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen, wenn es dann soweit ist mit der Anmeldung. Weil ich mich immer noch frage, so aus, sag mal, auch Dart-Hobbyspieler-Sicht, du
Ja.
weißt ja, was du selber kannst an Bord, auch von deiner eigenen Leistung. Und dann hast du den ganzen Tag mit Dart zu tun, auch mit Martin natürlich, mit so vielen Facetten. Hast du da nicht selber auch so diesen Kitzel immer wieder, dass du sagst, Mensch, ich könnte eigentlich auch oben noch mitspielen, dass du sozusagen auch wieder kompetitiv ans Board gehst?
Hatte ich tatsächlich schon öfter mal überlegt und es war auch letztes Jahr die Überlegung, dieses Seniors-WM zu spielen. Tatsächlich habe ich dann aber erfahren, dass das die letzte Auflage war und dann es keine Seniors-WM mehr gibt. Da gab es ja auch Qualifikationsturniere in England und dann war die Idee, ja, dann spielst du halt die Next Gen mit, weil die dürfte ich mitspielen, da dürfte ich mich anmelden, weil es da keinen indirekten Interessenskonflikt gibt mit Martin. Wenn ich die dann halt gewinnen würde, die Super League, dürfte ich die halt quasi nicht, ja, ich dürfte sie halt nicht gewinnen. Also es wäre jetzt quasi auch nicht, um die Super League zu gewinnen, sondern um diese, ja, Herausforderungen mal selber für mich zu testen. Ne? Tatsächlich habe ich mich dann aber auch für Zweiteres entschieden, dass ich sage, lieber wende ich dann wirklich Zeit ein, dass ich Hilfestellung gebe in Form von Workshops, Seminaren und so weiter und so fort in Kombination mit Olli, anstatt jetzt, sage ich mal, bei einem Turnier, keine Ahnung, Next Gen oder DDV von morgens bis abends Darts zu werfen, ne?
Ja, ich glaube, das ist doch was dich dann an der Stelle auch mit auszeichnet, weil gerade jetzt auch für die ganze Arbeit im Hintergrund und so musst du natürlich das eigene Spielen irgendwo ein Stück weit hinten anstellen. Und ich glaube, viele, die vielleicht auch den einen oder anderen Tipp weitergeben könnten, sind dann doch selber zu sehr auf das Spielen konzentriert, als dass dafür dann noch sozusagen Luft bleibt. Das ganze Thema Tipps ist ja was, wofür du auch bekannt bist, also auch in der ja, Szene hier Brandenburg, Berlin, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon angesprochen, viele waren schon bei dir im Laden und haben da Beratung bekommen, gerade auch bezüglich ihres Wurfes und welcher Pfeil vielleicht auch passen könnte und Co. Kannst du da vielleicht für die Zuhörer aus der Ferne sozusagen einen Tipp geben, wenn Leute jetzt sagen, worauf soll ich vor allem achten bei der Pfeilwahl?
Also die Pfeilwahl ist definitiv jetzt ein sehr wichtiger Aspekt, weil Dart ja letztlich aus Automatismen quasi besteht und den Dart immer an der richtigen Stelle anzufassen, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, fasse ich den an derselben Stelle an oder ist der zylinderförmige Barrel so lang, dass ich den mal weiter hinten anfasse, weiter vorne und dann sich wirklich breite Gruppierungen an Bord entwickeln. Und dann hat man halt, wo du jetzt auch das Wort Tipps genannt hast, halt auch Leute um sich. Ja, und ich will den Dartspielern nichts Böses unterstellen. Es ist halt so, wie damals in meiner Zeit ich auch sehr viele Tipps bekommen habe, ja, aber leider waren das falsche Tipps, die führen dich dann quasi in einen falschen Weg, ne? Und deswegen sage ich immer, wenn man von einer Sache nicht so viele Kenntnisse hat, ja, sagt man lieber nichts, bevor man was Falsches sagt und den Spieler dadurch in eine falsche Richtung führt, aus der er dann selber nicht mehr rauskommt, ne? Und dann befindet er sich in so einer Spirale voller Fragezeichen und probiert den einen Dart aus. Ja, der sieht auch schön aus. Dann gehen wir natürlich über die ästhetische Sicht hinaus, dass man sich für einen Barrel entscheidet. Wichtig ist es, am besten natürlich für jeden, der auch zuhört, desto weniger man sich darüber Gedanken macht, desto besser ist es. Ja, ist natürlich sehr einfach gesagt. Ja, aber desto schlichter man das Spiel hält, desto besser wird man in der Zukunft quasi dann ja, liegen. Ne? Und beim Barrelwal ist es halt so, dass ich sehr schnell erkennen kann, wofür ein Barrel bei einem passt oder auch nicht. Ne? Und das Wissen habe ich meinem Bruder auch weitergegeben. Da ist er auch sehr gut darin. Mein Bruder hat übrigens auch die Sportakademie abgeschlossen in Griechenland. Da waren jetzt Kernpunkte Basketball und Tennis, aber im Tennis sind ja auch sehr viele Parallelen zum Darts, auch was diese mentale Sicht betrifft, ne?
Würdest du sagen, generell bezogen, weil das ist doch so etwas, was ja im Fußball immer vorkommt und was ich auch schon öfter hier im Podcast hatte, aus deiner Sicht der Weg zum Dart-Profi, dass jemand, der richtig krass Talent hat, aber Probleme hat im Mindset, schlechter vorankommen wird als jemand, der vielleicht nicht das allerkrasseste Talent hat, aber dafür im Mindset extrem stark ist und da fit ist?
Definitiv würde sich der, meiner Meinung nach, der Spieler Nummer 2 schneller entwickeln und erfolgreicher.
Krass, das ist eine ja, stabile Aussage. Viele sagen immer, ja, vielleicht, aber am Ende muss es doch dann so und beides muss zusammenkommen.
Also ich könnte dir jetzt wirklich viele Beispiele dazu nennen, auch von gestandenen Profis, die jetzt wirklich über Kampf reingekommen sind. Also ein bestes Beispiel ist Gian van Veen. Ja, Gian van Veen, den kann man ja auch nicht übersehen, der ist ja ein Stück größer als ich sogar. Und der war ja auch sehr schlank sozusagen und in der Development-Tour damals, als Martin mitgespielt hat. Und das war ja auch die Jahre, wo ich halt Martin zu jedem Turnier halt auch begleitet hatte. Und dann kannte ich natürlich auch fast jeden Spieler, ne? Und der war halt so auffällig, ja, dass man den auch mit seinem, ja, unorthodoxen Wurfstil, auch damals war es noch unorthodoxer, ja, auch gar nicht übersehen konnte. Und er hatte wirklich ein Erstrundenaus nach dem anderen. Ja. Aber der Junge, der liebt Darts. Ja. Der hat hart an sich gearbeitet, hat jetzt vielleicht nicht den cleansten Wurf, aber es ist ein Kämpfer, es ist ein Arbeiter. Ne. Und der hat halt auch wirklich sehr viel Gefühl in den Fingern entwickelt. Ne. Und ja, dann freut es einen, dass jemand wirklich über den Kampf und an dem Glauben an sich selbst es weit bringt. Ne? Und definitiv wird mir jeder dazu stimmen, dass Gian van Veen definitiv in den nächsten Jahrzehnten auch Darts dominieren wird auf seine Art und Weise, ne? Erfolgreich.
Auch ein Spieler, von dem ich bisher immer nur Positives gehört habe. Ich hatte im Podcast schon einige, die damals gegen ihn gespielt haben, als er quasi noch nicht in dem Profi-Status war. Die haben alle gesagt, extrem bodenständig, auch neben dem Board. Also ja, freut, glaube ich, alle, die das mitverfolgen. Hast du für die Leute, die zuhören, ich versuche ja mal so ein bisschen was mit reinzubringen, dass nach dem Hören der Folge viele dann ans Board gehen und gleich irgendwas ausprobieren. Hast du vom Trainingsaspekt her irgendeinen, ja, sei es ein Spiel oder eine Methode, irgendwas, was die Leute gleich austesten können im Anschluss?
Eine Methode, die, ich sage jetzt mal, fast jedem hilft, ist, da wird sich jetzt jeder eigentlich im Spiegel sehen, wenn ich das sage. Das gebe ich immer als Tipp auch Leuten im Shop mit. Bevor sie, sage ich mal, jetzt Darts testen, kriegen sie erstmal so einen schlichten Barrel von mir, damit ich überhaupt sehe, wo jemand anfasst, weiter hinten, weiter mittig oder vorne. Es gibt auch Leute, die fassen beim Schaft an. Auf jeden Fall gebe ich denen halt die Info mit oder frag die, zielst du oder schaust du ins Triple rein? Und dann sagen sie ja. Und dann sage ich, schau bitte das schwarze Feld, also die große 20 an. Ja, visier bitte die große 20 an. Und Friedrich, ob du es glaubst oder nicht glaubst, es ist wirklich in 75% der Fällen, ja, der erste landet mittig in der 60. Ja, was sagt uns das? Ein größeres Feld ist einfacher anzuvisieren, ja, als ein sehr kleines Feld. Ne? Und wenn man es jetzt vergleichen würde mit einem Fenster und einem Schneeball aus 5 Metern, wenn man jemanden sagt, kannst du das Fenster treffen? Ja, mit einem Schneeball ist es ja überhaupt kein Problem. Große Fläche, ne? Aber würde man jetzt sagen, trifft den Griff des Fensters, bräuchte man mehrere Schneebälle. Und so lernt der Arm quasi auch die Loslasspunkte für Tops ungewollt, ja. Die große 20 auf jeden Fall, die man ja anvisiert, ja. Ungewollte Darts landen in der Triple 20, ja. Aber die Streuung wird geringer sein. Es werden weniger Darts in die 1 und in die 5 driften, geschweige denn von der 12 oder 18 gesehen. Ja, wie oft hat man den Fall, dass man 60 Rest hat und nur eine Single 20 möchte, um sich Tops zu stellen und der erste landet in einer Triple, ja. Und wenn man es braucht, ist es nicht da, ja. So muss es dir am besten vorstellen, beziehungsweise auch die Hörer. Ja.
Sehr
Test das
cool.
mal über, ich sage jetzt mal, so eine Woche und ab einem gewissen Punkt, ja, könnt ihr das natürlich auch auf jeder Zahl anwenden, ne? So ein Round the Clock von der 1 bis zur 20, dreimal jedes große Feld anzuvisieren, das machen auch Profis, ja. Wie oft verliert man Spiele, weil man ja bei 25 Rest die 9 verpasst? Man trifft die 14, dann will man auf die 3 und überwirft sich mit der 17, ne? Essentiell wichtige Punkte, ja, große Felder zu beherrschen und automatisch kriegt man ein Gefühl fürs Doppel und fürs Triple und fürs Single.
Das kann auf jeden Fall jeder direkt ausprobieren. Werde ich selber auch mal tatsächlich mit aufnehmen, weil mein Hauptproblem ist auch die Streuung. Werden ja viele so sehen. Das soll ja die Triple-Treffer, wenn ich es bei mir meine Spiele so die letzte halbe Jahr angucke, potenziell viel besser sind als die Single-Treffer. Also diese Stell-Darts oft halt das große Problem sind dann hinten raus. Und ich habe auch jetzt in letzter Zeit öfter mal, wie du sagst, Around the Clock gespielt. Und manchmal ist es echt gruselig, wenn man dann am Ende sich anguckt, was dabei rauskommt. Also, das ist, glaube ich, ein
Du,
sehr, sehr großer Unterschied.
Friedrich, eine ganz wichtige Information an jeden, der uns hört. Dieses Spiel lebt vom Misserfolg, mein Freund. Ja. Würde es so sein, dass jeder Wurf nur 180 wäre, ja, dann wäre es ja so, als ob ich dir sagen würde, schaffst du es, mit Grün über die Ampel zu laufen? Ja, dann machst du es einmal, zweimal und dann hast du auch keinen Bock mehr. Also Misserfolg gehört mit dazu und es ist ein Prozess des Besserwerdens, mental an sich zu arbeiten, Sachen positiv zu sehen, aus auch jeder verkorksten Aufnahme, ja, auch dreimal Single 1 kann man zum Board gehen und positiv denken und sagen, okay, jetzt habe ich drei geworfen, die nächste Aufnahme wird definitiv nicht schlechter sein. Also man zieht nicht die negative Sicht aus diesem verkorksten Wurf sozusagen, sondern das Positive. Und das muss ja jeder für sich selber angehen. Ja. Wir geben da jetzt nur die Hilfestellung. Wenn der andere es jetzt umsetzt, wird er definitiv erfolgreich damit sein. Oftmals ist es natürlich so, dass die Leute hart arbeiten müssen, um so eine Denkweise auch zu übernehmen. Es ist immer einfach gesagt, das Spiel lebt auch vom Stress, ne? Und ich kann mich damals erinnern, ich glaube, ich habe 4 Jahre gebraucht, um Nervosität abzustellen, bis ich irgendwann mal gesagt habe, die Nervosität, ja, erzähle ich meinem Gegner auch, ja, vor dem Spiel. Das war für mich eine Befreiung, ja. Als Beispiel, jetzt spielen wir gegeneinander und ich sage, Good Art, Friedrich, ich bin richtig aufgeregt. Ne? Und du hast halt die Information von mir, die ich mit dir teile, dass ich aufgeregt bin. Ne? Macht keiner, ja. Es ist aber definitiv eine Hilfestellung. Ich höre öfter von Spielern, die gegen mich spielen und nach dem Spiel verloren haben, dass sie sagen, ich war sehr nervös, ich war sehr aufgeregt. Der eine Junge, der bei der Tatsparty damit gespielt hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen,
Johnny oder
so ein langer, also wirklich ein sehr guter Spieler, der hat es auch, glaube ich, gewonnen.
ja,
Richtig.
René.
René, ne? Also so ein sauberer Spieler. Und bei diesem Turnier, wo du auch da warst, hat er gegen mich 3-0 verloren. Und er konnte nicht mal ansatzweise wirklich seine Leistung halten. Ne? Aber er hat ja auch seinen Kopf quasi wirklich eine Blockade gestellt. Ne?
Ja, ich finde auch diesen Aspekt, die Dinge positiv zu betrachten, immer wieder sehr wichtig. Auch schön, dass du das gerade nochmal vorhebst. Weil das ist auch was, was mich persönlich so begeistert am Dartsport, an dieser mentalen Herausforderung, dass du das auch in dein ganzes Leben übertragen kannst dann, ne? Also, ich würde
Definitiv.
auch extrem viele sozusagen da mitnehmen.
Definitiv. Also viele, viele Punkte, die wir jetzt quasi hier im Dartsport ansprechen, ja, helfen jedem Einzelnen, auch wenn das quasi wirklich in seinem normalen Alltag übernimmt. Geduld und Akzeptanz, ja, das sind ja für mich immer diese zwei ganz wichtigen Punkte. Wie weit kommst du, wenn du nicht geduldig in deiner Arbeit bist? Wie weit kommst du in deiner Beziehung, wenn du nicht Geduld hast? Oder mal auch Sachen akzeptierst von deinem Partner, Partnerin? Ja.
Ja, definitiv. Also, das ist was auch sehr einzigartig ist an unserem Sport, würde ich sagen, dass das so extrem herausfordernd ist an der Stelle. Ich würde gerne einen Punkt noch mit reinnehmen. Ich weiß, du hast halt noch ein bisschen Termine vor dir, Janni. Du hast neulich mal bei Instagram die Medien unter anderem auch kritisiert im Umgang
Ja.
mit Martin. Und ich versuche ja hier auch im Podcast auch, dass man nicht nur heile Welt sozusagen spielt, sondern auch mal ein paar Sachen mit drin nimmt, wo was schief läuft, vielleicht in Deutschland, in der
Ja.
Dart-Szene. Kannst du dazu vielleicht was sagen, wie du das einschätzt, die Medienarbeit, gerade auf den Hinblick des positiven Denkens?
Ja, also die Medien, also ich bin jetzt kein Feind der Medien und ich verstehe natürlich auch, dass jeder seine Arbeit macht. Und ich finde auch eine gute Berichterstattung auch für sinnvoll. Was ich wirklich gar nicht mag, ist halt daraus irgendwie so eine Challenge zu machen, um Clickbaiting quasi zu betreiben. Sonst würde ich ja auch tausend von Euros monatlich zahlen, damit ich als Janni, Manager von Martin Schindler, auch 200.000 Follower habe. Das ist ja nicht meine Ansicht, ne? Und ich finde halt, dass die im Grunde genommen die Medien in Deutschland schon gut berichten. Sie machen aber sehr viel Druck auf die Spieler. Es ist ein Mentalsport. Und man sollte auch halt nie vergessen, dass diese Spieler und Martin hat ja auch wirklich sehr, sehr schön in diesem schön eigentlich geführten Interview mit Sport1 auch gesagt, dass in Bezug auf Luke Littler, ja, die Leute, die, ich sage jetzt mal, auch ein Hate für ihn übrig haben, ja, auch nie vergessen dürfen oder dieses Ausbuhen und dieses Unfairsein in den Hallen. Ich verstehe natürlich, dass jeder auch parteiisch sein darf. Im Fußball oder im Basketball ist es auch nicht anders. Das ist absolut vollkommen legitim, aber man darf wirklich nie vergessen, dass Dartspieler sind keine Millionäre. Ja. Sie haben wirklich viel Kraft, viel Energie, viel Zeit verschwendet, beziehungsweise investiert, um das zu werden, was sie geworden sind. Und da finde ich schon, dass ein gewisser Respekt, ja, da bestehen sollte, ja, und auch ein Mensch dahinter steht. Ne? Und das wird leider Gottes, finde ich jetzt nicht von jedem, aber ja, von vielen halt, die mit Darts eigentlich nicht so viel gemeinsam haben, sondern auch, ja, wenn sie mal irgendwas berichten, auch nicht das richtige Know-how oder den Input haben, ja, irgendwelche Thesen da aufstellen und Theorien und Schlagzeilen, die gar nicht so stimmen, ne? Und das ärgert mich, weil wir wirklich auch viel ja, Kraft, Zeit, Geld, alles investiert haben, wirklich um unseren Traum zu leben, unsere Leidenschaft, ne? Und das ist respektlos in meinen Augen. Ich würde das nicht so machen mit anderen, ja. Und ja, da war ich sehr erbost. Da war ich sehr erbost, weil Martin generell mit der Einstellung, die Sport1 in der Medienabteilung quasi verfolgt hat, nicht happy war, nicht was ihn nur betrifft, sondern generell Spieler. Da können wir ja unzählige Male erläutern, wie auf Max Hopp eingeschlagen wurde, was daraus resultierte, dass dann Shitstorm quasi zustande kam. in Gabriel Clemens, in Pietrzeczku, der sich, sage ich mal jetzt auch, weil er auch nur ein Mensch ist, Friedrich, mal das eine oder andere nicht politisch korrekte Verhalten ja, angewandt hat. Ja. Aber er handelt ja auch im Affekt. Ne? Und es ist auch nur ein Mensch und da muss man jetzt quasi nicht daraus, ja, man muss ihn ja auch nicht mögen oder Martin muss man auch nicht mögen, aber man sollte jeden Spieler respektieren. Ne? Man soll sie nicht lieben, aber ja, der Respekt, der sollte eigentlich ganz oben stehen.
Ja, ich fand da deine Wut an der Stelle auch sehr berechtigt, deshalb wollte ich dir doch nochmal
Naja,
hier.
na, mittlerweile ist es jetzt keine Wut, es muss aber auch mal gesagt werden. Ja? Also nicht, dass man denkt, dass man uns auch wie ein Punching Ball hin und her schlagen kann. Also viele sagen auch, Janni, da musst du drüber stehen. Ja, mache ich schon jahrelang. Ich bin ja auch nicht der, der jetzt jedes schlechte Ereignis Social Media-artig kommentiert oder rausgeht und Frust wegschiebt. Aber das fand ich halt wirklich bodenlos, was derjenige sich dabei gedacht hat, den Kontext so zu vermischen, aus wirklich sehr fairen Aussagen gegenüber allen Dartspielern, die Martin geäußert hat, insbesondere für Luke Littler auch Respekt und aus einer Aussage, dass die Fans in der Halle in Frankfurt quasi an, wie hieß es, Respektlosigkeit nicht zu überbieten waren. Ja. Auch wenn das Spiel jetzt, sage ich mal, gewonnen wäre. Ich meine, wenn der andere besser ist, dann verlieren die halt. Ja? Dann ist es so. Dann muss man halt, sind Sportler, sind Profis in dem, was sie machen. Ja? Dann verlieren sie es dieses Mal, vielleicht auch nächstes Mal. Beim dritten Anlauf klappt es. Ja? Und man braucht da jetzt keine Zuschauer oder Gegebenheiten, dass man Heimvorteile hat. Ja?
Ja,
Genau.
man muss sich ja auch generell auch als Amateurspieler einfach nur fragen, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Turnier ist und man spielt nicht so gut und jemand sagt zu einem: Mensch, warst du nicht eigentlich mal viel besser im Dart? Alleine so ein Spruch, der bleibt so lange im Kopf, und wenn du nächstes Mal am Board stehst und irgendwas nicht klappt, dann kommt er wieder hoch. Und das ist ja nur ein ernst kleiner Bruchteil von dem, was dann quasi die Profis erleben mit den Medien. Also ich glaube, dass da bei jedem Bewusstsein entstehen sollte, wie weit die sozusagen Tragweite dann am Ende sein kann für den jeweiligen Profi, ne?
Ja, es ist halt, es ist ein schwieriges Business, ja. Es ist auch sehr jungfräulich sozusagen, weil über Darts weiß man nicht so viel. Ich vergleiche es immer so gerne mit dem Wolkenkratzer, der 150 Etagen hat als Beispiel. Da würden wir uns gerade jetzt auf Etage 4 bewegen, ja. So jungfräulich ist der Dartsport im professionellen Sinne, aber auch im Amateurbereich. Und man sieht ja generell, dass das immer größer wird und stetig wächst, ja. Und nicht nur in unserer Region oder in unserer Stadt wird das immer mehr, sondern überall in Deutschland erfährt es ein Wachstum. Und was gibt es Schöneres, seine Leidenschaft quasi auch mit einem Beruf zu kombinieren, Leuten auch so eine Aussage, die du jetzt eben gerade gesagt hast, früher hast du mal besser gespielt oder es läuft nicht so gut. Da gibt es halt wirklich ganz simple Formeln, ja, wenn jemand das zu dir sagt, dass du es wirklich in eine richtige Schublade packst, ja, schön einordnest, auch reflektierbar einordnest, dass du auch weißt, ja, ich habe jetzt eine schlechte Phase, aus der komme ich raus. Ich glaube, dass ich da rauskomme. Und ich werde weiter daran arbeiten, besser zu werden. Und dann wird es auch so kommen. Ja, man muss halt wirklich fest an sich glauben.
Ja, der Glaube, das spielt, glaube ich, mit so die größte Rolle. Janni, zur Abschlussfrage können wir jetzt kommen. Und zwar, jemand kommt bei dir in den Laden rein, passiert ja täglich andauernd, und spielt vielleicht einen ganz guten Pfeil, hat auch Talent
Ja.
und sagt zu dir, du bist sozusagen derjenige, der sich am besten auskennt mit den Situationen. Ich liebe den Sport, ich möchte unbedingt Dart-Profi werden. Hast du den einen goldenen Tipp? Was würdest du
Okay,
ihm antworten?
da habe ich wirklich keinen goldenen Tipp, aber ich kann dir dazu etwas erzählen, weil das höre ich so oft. Ja, also nicht von Spielern über sich selbst, sondern das Friedrich jetzt zu mir morgen in den Dartshop kommt und sagt, ich möchte Darts kaufen, und dann kommt man ins Gespräch und dann sagt Friedrich zu mir, ja, ich war jetzt letzte Woche beim Turnier und da habe ich einen 17-Jährigen gesehen, der hat die alle weggeklatscht und der spielt wirklich konstant über 90 im Average. Also das höre ich wirklich tagtäglich, ja, und da muss ich wirklich allen Hörern sagen, darauf kommt es nicht an, im Dartsport Profi zu sein. Erfordert viel, viel mehr. Und ich weiß gar nicht, ja, auch wenn ein Spieler, der konstant nur über 90 spielt, bereit ist, das, was dieses Profi-Sein kostet, dass er diesen Einsatz quasi mit in den Pott gibt. Ja, also du musst da wirklich eine Haut haben, du musst halt wirklich sehr fetthäutig sein, dass du wirklich da bestehen kannst. Ist nicht nur das Spielerische auf höchstem Niveau, sondern es ist das ständige Reisen, es ist die Belastbarkeit, es ist der Stress, dem du ausgesetzt bist, Hotels, du siehst deine Freunde nicht, du siehst deine Frau oder Familie nicht, Kinder. Es gehört so viel dazu, da kommt es wirklich nicht auf Spielerische an. Ja, also es gibt keinen goldenen Tipp, Friedrich. Ja, auch wenn du den gerne hören möchtest, ich glaube, mit dieser Antwort habe ich den Hörern und dir insbesondere auch wirklich die beste Info dazu gegeben. Ja. Ja.
Ich glaube, auch wenn du ihn nicht hast, dann ist uns allen klar, dass es ihn nicht gibt. Von daher, vielen Dank für die vielen Impulse. Danke vor allem auch für die Zeit. Hat mich sehr gefreut und ich glaube auch für viele Zuhörer sehr spannende Sachen dabei. Alle können jetzt ans Board gehen und mal ein bisschen die große Zahl anvisieren und nicht nur der Triple. Und in diesem Sinne, danke euch auch für Zuhören und die Schlussworte übergebe ich gern noch an dich.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch an dich, Friedrich. Ich wünsche dir definitiv viel, viel Erfolg, nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit dem schönen Magazin. Vielen Dank auch an der Stelle, dass du mir das zugeschickt hast. Ich werde dich definitiv auch da supporten. Auch wenn es ein kleiner Support ist, finde ich, dass man ja auch insbesondere Leuten wie dich, die den Dartsport auch um ein kleines wenig größer machen, auch eine Hilfestellung gibt. Ja, ich wünsche dir sehr viel Erfolg, den Hörern da draußen wünsche ich viel Spaß am Dartsport. Lächelt ab und zu ein bisschen mehr, schüttelt nicht so viel mit dem Kopf. Ist absolut alles menschlich, dass man auch mal verpasst, auch das Doppel nicht trifft, auch das Triple nicht trifft. Und dann ist vielleicht der andere mal besser gewesen. Ja.
Schönes Schlusswort in diesem Sinne. Nochmal vielen, vielen Dank auch für den Support und wir alle hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Gerne, tschüss.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.